Das Etsy-Interface, die Vorratsdaten, wie, wer entscheidet was. Und wir haben jemanden vorne, der weiß, was alles noch interessant sein soll. Future Zone Redakteur, faktengeladen. Ich übergebe das Wort.
An Erich Möckel.
Achso, ja. Erich Möckel.
Hallo und guten Abend erstmal. Ich möchte ein, zwei persönliche Sätze sagen. Vor 10 Jahren habe ich hier meinen ersten Vortrag gehalten. Es war das nämliche Thema, aber in einem ganz anderen Stadium. Ich bin ganz glücklich, dass ich nach den Jahren wieder mal hier bin und dass ich eine von den besten Audiences, die man sich überhaupt vorstellen kann, hier habe, die das verstehen werden. Ich meine, ich rede ja hier nicht für Journalisten. So, und zur Feier des Tages habe ich auch eine echte PowerPoint-Demonstration mitgemacht, Präsentation mitgebracht. Wie Sie sehen werden, besteht sie nicht aus arg viel Pages, eigentlich nur aus dieser. Der gesamte Vortrag ist nämlich auf Kryptom, also es ist ein umfangreicher Begleittext auf Englisch, samt Fotos und sämtlichen Dokumenten auf Kryptom erschienen. Ich möchte mich hier herzlichst bei John Young von Kryptom bedanken, weil er hat sehr Maßgebliches dazu beigetragen, welche Schlussfolgerungen aus dem Ganzen gezogen werden. Das heißt, er hat aus seinen Quellen Dinge gezogen, an die ich selbst nicht rankam. Ich kam dafür an andere ran und die Kombination, glaube ich, kann sich so halbwegs sehen lassen. Sie werden sehen, ab jetzt verlassen wir das Reich der Präsentationen und begeben uns erstmal ins Reich der Dokumente. Das hier ist der Interface-Entwurf für den Data Retention Standard in der Version 1.3.1. Diese Version wurde im September veröffentlicht. In den internen Dokumenten heißt es aber, dass Sie bereits die Version 1.5.1 in Arbeit haben. Was hier drinnen ist, widerspricht jedem denkbaren deutschen Gesetz. Es widerspricht auch jenem Gesetz, das die Vorratsdatenspeicherung möglich machte, weil die Datenfelder, die hier definiert werden, die haben es in sich. Das hat mit der EU-Richtlinie nichts mehr zu tun. Absolut nichts. Ich zeige Ihnen ein paar Beispiele hier. Als erstes zeige ich Ihnen mal die Geschichte des Dokuments und wer dafür verantwortlich ist. Das haben wir hier. Die interessantesten Dinge stehen sehr oft am Schluss. Der ist nur informativ, der Annex. Change Request History. Hier sehen Sie ganz oben Version 1.1.1. Rapporteur Mark Shepard, NTAC. NTAC, National Technical Assistance Center, Teil des Militärgeheimdienstes General Communications Headquarters. Die sind die Redakteure dieses Interfaces. Hier haben Sie jede Menge Change Requests der Beteiligten. Zu den Beteiligten kommen wir dann gleich. Version 1.3.1 wurde bereits von einem anderen Enterman vorbereitet. Der eine war offenbar nicht sehr geeignet, weil wie Sie sehen, steht hier withdrawn mit 2 Rufzeichen. Da stand irgendwas drinnen, die Version habe ich leider nicht, aber da stand irgendwas drinnen, sagen wir, was einer Majorität nicht geschmeckt hat. Und hier sehen Sie schon, das sind wahnsinnig viel Change Requests drinnen und die meisten sind vom National Technical Assistance Center selbst, wie man aus den begleitenden Dokumentenliste sehen kann. Und jetzt schauen wir mal, was da drinnen ist an Parametern. Da müssen wir jetzt ein bisschen in die Mitte des Dokuments. Ich wollte das ganz einfach nicht in irgendwelche depperten PowerPoints kopieren, sondern Ihnen das wirklich im Original zeigen. Und zwar der Punkt 2.4 ungefähr. So, da. Na? Warten Sie, lassen Sie mich kurz durchgehen. Na, das sind 89 Seiten. Na? Wir haben es gleich. Hier werden. Das ist die Richtung. Hier sehen Sie, was die alles machen müssen, weil jeder sein Telco-Netz anders baut als der andere. Zum Teil haben sie ziemliche Schwierigkeiten, die Sachen tatsächlich, na Moment, dann suchen wir hier, das geht schneller. So, jetzt suchen wir mal die PUC-Codes, dann haben wir alles. Ah, da sind wir schon dran. Hier ist es bereits. Schauen Sie, hier sehen Sie, das sind die Parameter, die neu hinzukamen. Schauen Sie mal, hier steht, das hier ist der Status. Wissen Sie, was diese Löcher hier bedeuten? Optional. Das sind alles optionale Datenfelder, was die da reinschreiben. Also nichts, was in ihren Gesetzen steht, nichts, was in der Data Retention Richtlinie steht, nichts. Das ist etwas, was jeder Carrier selbst machen kann, was jedes Land selbst verlangen kann. Und wenn man weiß, dass auch die Chinesen an diesem Standort mitarbeiten, gibt es da eine Frage? Größer? Okay, probieren wir. Das geht leicht. Besser? Noch ein Stück? Gerne. Die Dokumente können Sie alle haben, sind alle auf Kryptom geparkt. Ich gebe Ihnen dann den URL dafür. Also, wie gesagt, schauen Sie hier. List of all known devices allocated to this user for this subscription. The user may use und so weiter. Das heißt, der Provider soll sämtliche ihm bekannten MAC-Adressen, E-Mail-Adressen und sonst was rausrücken von Equipment, von dem er weiß, dass sie es haben. Das heißt, mal alles Equipment, was sie zum Beispiel von ihrem Mobilfunkprovider erhalten haben, mit einem Vertrag. Das heißt aber auch, er kann schauen, wer mit welchen anderen Geräten Sie auf diesen Account noch einsteigen und dann diese Dinge auch festhalten. Und da gibt es schon eigene Datenfelder dafür. Jetzt gehen wir ein kleines Stück weiter runter da drinnen und da haben wir plötzlich Billing Details. Da steht nirgendwo drinnen bei Data Retention irgendwas mit Geld und Billing. Aber da wollen Sie was. Einen Unique Identifier für einen Subscriber. Das heißt, die Ordnungszahl, die Ihnen wo Sie Internet und Mobilfunk beziehen, diese Kundennummer, die er Ihnen zuweist zur Rechnung, damit kommen Sie nämlich wiederum an andere Daten. Und Sie sehen, hier ist wieder alles optional, es ist kein einziges Ding vorgeschrieben, nichts hat nichts mit der EU-Richtlinie zu tun. Das sind alles Far-Out-Vorgaben von ganz wem anderen. Und jetzt schauen Sie mal, was hier steht. A sequence of billing records, one for each payment by the subscriber. Was bedeutet denn das? Hä? BIC, IBAN und SEPA-Codes, damit Sie es mit den SWIFT-Daten verknüpfen können. Und so geht das weiter. Optional um optional um optional. Und das reklamieren das General Communication Headquarters hinein, das reklamiert Huawei Telekom hinein, das reklamiert ZTE Telekom hinein, das reklamieren die Russen hinein und unsere Data Retention Schnittstellen hier im schönen Mitteleuropa, wo wir so gute Menschenrechtsgesetze haben, können das auch alle standardmäßig. Du musst nur 4/5 aller möglichen Datenfelder abdrehen, die da drinnen vorgesehen sind. Aber du kannst sie jederzeit aufdrehen. Und das ergibt natürlich die Möglichkeit, Wir ziehen erstmal alles und dann machen wir Zugriffsregeln. Die Cops dürfen nach den Regeln auf den Teil der Datenbank zugreifen, der halt in der Überwachungsverordnung, ich nehme an, bei Ihnen heißt das auch so, TKÜV wie bei uns, drinnen steht, also wo das Gesetz technisch interpretiert wird. Und den ganzen großen Rest der Datenbank kriegt dann der BND, dass er dort seine ganz normale Verkehrsüberwachung macht, die sie ihm ja auch live gestatten. Naja, der kommt dann halt schon in würde ich mal sagen, in den Besitz, sehen Sie eh hier, es geht da so weiter. Es ist kein einziges Feld vorgeschrieben, was die da definieren. Das da heißt, das heißt, wenn die Daten vorhanden sind, sind sie zu holen. Wenn vorhanden. Sie haben es vorn dran definiert. Das ist so ein Fall, gibt es, dann holen wir es, wenn sie es nicht haben, zum Beispiel sehr viel Telekom, in Großbritannien wird zum Beispiel aufgezeichnet, auch abgebrochene Gespräche. Das ist in Deutschland, die Deutsche Telekom, die sitzt auch da drinnen, hat sich gewehrt dagegen, weil sie diese Daten nicht erheben. Und das ist damit gemeint, so Felder, die entweder sind sie technisch vorhanden oder nicht. Also das sind, ich meine, wie lange er geklingelt hat in Sekunden, bis der abgehoben hat. Naja, sie lachen. Aber das ist ein wichtiger Punkt bei einem Telekommunikationsprofil, wenn Sie zwischen zwei Personen unterscheiden wollen. Die eine ist immer die, die schnell abhebt. Und wenn diese Person, die schnell abhebt, nicht da ist, dauert es länger, dann ist es eine andere. Das ist wichtig zur Identifikation des Sprechers. Das ist, wenn du genug Daten hast über eine längere Zeit von einem Anschluss, kannst du zwei Personen an ihrem Verhalten unterscheiden, wenn du diese Daten auf Dauer speicherst. Wenn du das über ein Jahr hast, siehst du am Telefonverhalten in dem Haushalt leben 2 bis 3 Leute. Und das passt ins Zeitwegdiagramm vom einen. Naja, und so geht das weiter. Also es ist, wir stoppen jetzt mal bei diesem Dokument, weil das geht einfach so weiter. Sehen Sie, alles optional, was da drinnen ist. Bitte? Warum dort diese Daten aufgezeichnet werden? Ich schätze mal, das hat genauso wie die PUC-Codes mit den Anschlägen in Madrid zu tun, dass sie eben im Zweifelsfall ein Mobiltelefon deaktivieren können. Die PUC-Codes, das nehme ich an, brauche ich nicht erklären, oder? Personal Unlocking Key, damit können sie mit dem Telefon machen, was sie wollen. Also in erster Linie mal mit der SIM-Card. Ja? Sie können die PIN ändern zum Beispiel. Das heißt, sie können damit Gespräche unterbinden und genau solche Sachen, die Spanier haben darauf beharrt, weil dort eben Handys eine Nebenrolle als Zünder gespielt haben, wenn auch nur mit ihrer Wegfunktion. Und deswegen wollten sie auch die abgebrochenen Gespräche, weil genau die hätten sie dann in den Aufzeichnungen nämlich nicht drinnen. Wenn Mobiltelefone explodieren, ist es ein Gesprächsabbruch. Ja, das ist was anderes. Ich glaube, dann werden Sie es dann schon erkennen. Also wie gesagt, jederzeit fragen. Wir gehen jetzt mal in die Vollen und gucken mal auf Krypton und schauen jetzt mal in den nächsten. Das ist mal der Teil Data Retention. Und jetzt schauen wir uns mal an, wen wir da identifizieren können von den Leuten. Und dazu, ich glaube, da mache ich gleich einmal direkt das nächste Dokument auf. Und zwar nehmen wir
Ich habe noch eine Frage.
Ja, gerne.
Zu den abgebrochenen Telefonaten. Zählt dann auch, wenn der Anrufende wieder auflegt, ohne dass der Angerufene abnimmt?
Genau. Gespräche, die nicht zustande kamen. Und die interessieren natürlich die Telcos normalerweise nicht. So was erheben sie. Sie erheben, wenn jemand selbst das Gespräch abbricht, das interessiert die Telcos nicht.
Ja,
die,
doch. Also es gibt Länder, wo man für die Zeit zahlt, selbst wenn keiner
angeht. Okay, das kann sein, das dürfte hier nicht sein, darum wird es nicht aufgenommen. Hier habe ich mir halt ausgesucht, stimmungshalber ein Berliner Meeting. Und das ist die Zugehörige, das ist nicht Data Retention, sondern diese Gruppe, Data Retention wird im technischen Komitee Lawful Interception gemacht. Das ist übergeordnet. Das ist eine, das ist die hauptsächliche technische Arbeitsgruppe, das ist die, deren Dokumente ich eh schon seit längerer Zeit herumreiche. Nur die haben sich gegenüber früher nicht nur ein bisschen, sondern teilweise entscheidend verändert und vor allem in der Zusammensetzung der Player. Schauen Sie mal, wer hier Sekretär ist. Schon wieder das GCHQ. Wissen Sie, was das heißt? Jedes einzelne Dokument, also jedes Change Request für die Live-Überwachungsschnittstelle ECES 201671, Sie wissen schon, erster Kanal Anfrage, zweiter Kanal kommen die Call-Related Data, also wer, wann, wo, mit wem, wo und Geolocation. Und der dritte ist fürs Aufzeichnen der Gespräche. Diese Schnittstelle müssen die andauernd an die neuen technischen Entwicklungen anpassen. Jetzt haben sie gerade das Überwachen von Femtozellen standardisiert. Ist das, haben Sie schon mal eine Femtozelle gesehen? Ja. Aber die wenigsten, und ich glaube, es ist kein besonderer Markt dafür. Wie man sie überwacht, das ist schon festgelegt. Es ist noch nicht mal klar, ob sich das am Markt durchsetzt und die Telcos selber sagen, naja, interessantes Nischenprodukt. Also die beschäftigen sich wirklich mit allem Möglichen. Und hier haben wir, Sie sehen ja, Siemens und British Telecom, aber der Militärgeheimdienst ist der Sekretär. Und die sehen als erstes die Daten, die darüber, also was wer will und über deren Schreibtisch geht das. Das ist ein interessanter Fall und ich glaube einmalig in der Geschichte, dass ein Geheimdienst dermaßen viele anderen Geheimdienste derartig kontrolliert, indem er ihre Methoden kontrolliert. Und nachdem sie den Secretary dort stellen, haben sie natürlich auch alle Möglichkeiten, neue Sachen reinzureklamieren, die ihre eigenen Leute brauchen oder auch die befreundeten Transatlantiker. Und da haben wir auch welche drinnen. Jetzt schauen wir mal, was die da in Berlin besprochen haben, kurz mal. Und schauen wir mal, was für Regeln dort gelten. Schauen Sie, was die nicht dürfen. Sie dürfen nicht spionieren. Das wird hart. Stellen Sie sich vor, das ist denen Ihr Job. Da steht, jemand, der versucht, eines anderen Computer zu übernehmen oder ihre Papiere zu lesen, das ist tatsächlich vorgekommen und das gab eine größere Diskussion und beim nächsten Mal. Na, ich meine, wenn das schon für ihre eigenen Kongresse gilt. Auf jeden Fall in der nächsten Sitzung derselben Arbeitsgruppe war plötzlich ein ganz anderer Delegierter auf der Firma VeriSign dabei. All der Rest war unverändert. Und dazwischen gab es eine ziemliche Diskussion, wer sich genau beschwert hat, das müsste ich nachschlagen, das war im Jahr 2002 ungefähr und seitdem haben sie diesen Disclaimer. Aber schauen Sie sich mal die Mitgliederliste an, dann wissen Sie, dass es einen Grund gibt für diesen Disclaimer. Hier sehen Sie, was die alles machen. Es geht im Moment, beschäftigen Sie sich total mit Dynamic Triggering, das ist, sie wollen möglichst schnell kapieren im Netzwerk, woher also wo ihr Zielobjekt ist. Sie müssen sich vorstellen, die werden immer komplexer und jetzt kommt auch noch das TCP/IP dazu, mit dem sie sich so gar nicht gut auskennen. Wissen Sie, wie die das nennen? Also wie sie den UMTS-Datenkanal nennen? Sie nannten das ursprünglich, jetzt beginnt es mit IP, aber ursprünglich hieß es Integrated Multimedia Subsystem. Und jetzt frisst ihnen das Subsystem ihr eigenes Scheißprotokoll auf. Das nicht mal ein Protokoll ist, sondern ein Signaling System, SS7. Ziemlich komplex, eigene Wissenschaft, läuft gerade ein anderer Vortrag von jemandem, der sich dabei viel besser auskennt als ich, parallel dazu. Was bei uns TCP/IP ist, ist dort SS7 und da ist eben das Internet, jetzt nennen sie es IP Multimedia Subsystem. Aber dieses IP Multimedia Subsystem hat ihr Circuit Switched System bereits zu großen Teilen gefressen, weil der meiste Verkehr wird an den Wählämtern oder überall, wo es nur geht, sofort in IP verwandelt und patsch ins Glasfaserkabel geschmissen und dann zentral geswitcht und nicht wie sonst üblich, klack von hier, klack ins nächste WLAN, klack ins dritte WLAN. So, und jetzt schauen, und da haben sie halt 1000 Kleinigkeiten zu besprechen und ständig gibt's neue Probleme, weil neue Produkte auf den Markt kommen, neue Services auf den Markt kommen, da wird dann wieder anders Circuit Switched geschaltet und dann funktioniert das wieder nicht richtig und dann müssen sie wieder etwas ändern dran. Berthold Wilhelm ist einer von den deutschen Delegierten. Da kommen wir gleich dazu. Hier haben wir einen Liaison Report vom übergeordneten Komitee an die hier, also an die technischen Umsetzer. Und jetzt schauen wir mal ganz nach hinten, weil da ist wieder das Interessanteste, nämlich die Mitgliederliste. Upsala. Hier sind wir. Hier sind die nächsten Treffen übrigens. Oh, im März sind sie in Wien. Das ist schön. Oh, hier haben wir es schon. Ich muss ein bisschen... kann man es lesen so? Okay. Der Mann passt auf, dass alles entlang der deutschen Bundesverfassung verläuft, weil das ist das Bundesamt für Verfassungsschutz. Der schaut den anderen auf die Finger. Dann, wen haben wir hier noch? Hier haben wir die Leute, die Mullahs in Teheran mit der Möglichkeit versehen zu haben, die Opposition wie Hasen zu jagen. Hier haben wir ganz oben einen Herrn aus dem französischen Wirtschaftsministerium. Meistens treten die Herren als B-Netz A auf. Schauen Sie her, aus Deutschland sind 3 Mann vom Wirtschaftsministerium dort. 1. Ah, da sind doch 2. Und hier ist der dritte. Der da, ein lieber alter Bekannter, seit 7 Jahren, geht heuer in Pension. Hier haben wir einen, der sitzt schon von Anfang an drinnen. Der Herr. Das ist Plattform Interceptie, Decryptie und Signalanalyse. Ich glaube nicht, dass ich das übersetzen muss. Die klassischen Aufgaben eines Militärgeheimdienstmannes. Das ist der dritte. Wir haben jetzt 2-mal GCHQ im übergeordneten technischen Komitee als Editors des Standards. Hier haben wir GCHQ als Sekretär der kompletten Gruppe. Das heißt, die sind in einer absoluten Kontrollfunktion. Und dann haben wir noch so ein paar Leute, wo man nicht wirklich was anfangen kann. Das sind mit großer Wahrscheinlichkeit einfach die, nicht Geheimdienstler, sondern die Leute, die mit den Geheimdienstlern reden. Also Telekom-Angestellte, die dort sitzen, die Daten übergeben müssen, beziehungsweise die das organisieren. Warten Sie, wen haben wir da, wer fehlt uns da noch? Also das Interessanteste ist, interessant ist schon einmal ziemlich, dass die Deutschen da drei Mann stellen. Naja, Siemens, das ist eigentlich, es ist interessant, warum die überhaupt noch als Siemens hier sind. Und sie sind noch dazu, stellen noch dazu den Chairman. Sie haben diesen Intelligence, also diesen Überwachungsunit ja bekanntlich verkauft, der diese Anlagen in den Iran geliefert hat. Siemens ist auf der BND-Proxy. Ich würde mal sagen, niemand sonst entsendet so viele Leute vom Wirtschaftsministerium, die Franzosen gerade mal einen. Die hatten vorher gar niemand drinnen, interessanterweise. Erst seit 2 Jahren haben sich die Parameter darin verändert. Wir schauen uns jetzt mal zum Vergleich. Eine Anwesenheitsliste vor genau 10 Jahren an und schauen mal, ob wir da Ähnlichkeiten finden dabei. Hier. Ja, okay. Da schreiben Sie jetzt nicht mehr drauf. Nein, weil es keinen Sinn hat. Wir schauen jetzt dann gleich auf Krypton, da ist das nämlich alles drauf. Hier haben wir eine Anwesenheitsliste von 1999. Warten Sie mal. Ich suche da jetzt nur Sehen Sie hier irgendwas von Entag oder sonst was, RegTP? Dieser Herr hier ist nach meinem Vortrag 1999 hier über Nacht aus der Arbeitsgruppe verschwunden. Er war der Sekretär der Gruppe. Ich habe bei der RegTP, ich hatte seine Mailadresse, seine Handynummer und seine Telefonnummer, aber ich habe alles nicht benutzt. Ich habe bei der damaligen RegTP in Mainz angerufen und habe Herrn Theo Metzger verlangt. Die kannten den nicht. Sie kannten den nicht. Der war nicht in der Telefonliste. Und dann habe ich eine Anfrage gestellt, eine schriftliche, mit meinem ORF-Absender, dass sie vielleicht eher beantwortet wird. Und dann kriegte ich solche Gummiantworten. Ich habe das dann irgendwann über den Quintessenz-Newsletter rausgeschickt. Das war eine von den größten Lachnummern, wie die das beantwortet haben. Ja, er ist uns schon bekannt, aber er gehört nicht zu uns, sondern er gehört eigentlich woanders hin, aber ist sonst immer bei uns. Es war wirklich fast wörtlich so, es ist nur eine Paraphrase drauf. So, das ist aber alles, längst noch nicht alles, weil die interessanteste Person haben wir noch nicht gefunden hier. Schauen Sie mal, wer da noch ist. Da ist eine ganz merkwürdige Lady dabei. Das ist eine Frau. Und da lauter Herren, die, es geht nicht wirklich zum Markieren, unter lauter Herren die einzige Dame. Ja, da könnte man im Etsy dann nachschauen etwas, aber da lassen sie mich nicht rein und Gewalt will man ja auch keine anwenden. Wir schauen jetzt einmal, ob wir über die Dame was rauskriegen. Und wir haben über diese Dame ganz erstaunliche Sachen rausgekriegt. Und jetzt machen wir einen Ausflug zu Krypton, weil dort ist alles schön in Wort und Bild erhalten. Hier finden Sie auch, das war der Titel, unter dem ich es laufen hatte, The Modern Spook Starter Retention Wishlist. Weil es war vor Weihnachten und ich dachte mir, es macht einen guten Eindruck, wenn ich das jetzt so rund um die Weihnachten dann die Wünsche erfülle sozusagen. Also sozusagen ihre Wünsche ihnen darstelle. Und jetzt zeige ich Ihnen, wer diese Dame ist. Diese Dame sieht so aus. Schauen Sie, hier ist der Name. Und dieses Foto, bei diesem Foto muss ich mich natürlich beim US Department of Defense bedanken, dass es freundlicherweise zur Verfügung gestellt hatte. Es stammt aus dem Jahr 1996. Der damalige Rang dieser Lady bei der US Air Force war Major. Sie hat ein F-16-Geschwader in Guam kommandiert und war Kommunikations- und Telekommunikationsexpertin für die US Air Force, nicht bei der Navy, Air Force. Ja. Dieses Foto haben sie nicht mehr rausgekriegt, weil das haben sie selbst unter Public Domain gestellt. Also man wusste ja dann nicht, welche Karriere die Lady dann danach einschlagen wird, wenn sie nicht mehr in Guam kommandiert. Danach hat sie auf jeden Fall als Nachrichtenoffizier thailändische hohe Militärs ausgebildet und Übungen geleitet, gemeinsame mit bis zu 20.000 Beteiligten. Also letzter bekannter Rang, Lieutenant Colonel. Ich nehme an, das ist Oberstleutnant. Kurz vor Oberst auf jeden Fall. Ja, die ist seit 2 Jahren im ETSI. Seit 2 Jahren tritt das ENTAG offen auf im ETSI, also der britische Militärgeheimdienst. Und seit ungefähr 2, 3, vielleicht 4 Jahren ist der Herr Steinrücke dabei. Vorher gibt es auf den Mitgliederlisten keinen einzigen Geheimdienstler. Der Herr Jaspers von den Interzeptionisten und Codeknackern, ja, der lief unter Justizministerium in den ersten Dokumenten drinnen. Die anderen, da hat sich echt etwas getan. Ganz offensichtlich haben die angefangen, offiziell die echten Hardcores reinzuschicken und nicht nur die Strohmänner. Und bei den Amerikanern sieht man, dass plötzlich der Militärgeheimdienst alles macht. Vorher waren das Leute, die unter FBI liefen und unter CALEA Implementation Unit. CALEA, das ist das US-Gesetz, das wir auch haben, in abgewandelter Form Communications Assistance Law Enforcement Act. Das heißt, man musste die neuen digitalen Telefonienetze einfach für Überwachungsmöglichkeiten mit einer Schnittstelle versehen. Es ist praktisch das ein und dasselbe, halt für 2 verschiedene Telefoniesysteme. Jo, diese Frau läuft unter TPS. Schwer rauszukriegen, was TPS ist. Aber die Dokumente, die sie unterzeichnet, die sind für eine Firma, die nennt sich Tridea Works. Schauen wir uns mal diese Firma an, wie die ausschaut. Eine Telecoms Consulting Services Company. Hier steht nichts und hier ist ein Kontaktformular. Es gibt keine Angestellten, keinen Vorstand, keinen Firmensitz. Dann zeige ich hier gerade. Vertippt. Chantilly, Virginia. Das hier ist die Adresse des FBI, CALEA Implementation Unit. Das war einfach, ja, aber sie ist nicht FBI, Leute. Sie ist nicht FBI. Jetzt machen wir mal die überflüssigen Dokumente hier weg. Das hier brauchen wir auch nicht mehr. Jetzt gehen wir hierher. Okay, 2008 ist die aufgetaucht. Dann, das waren ihre Credits beim Militär. Und hier TPS, was das wohl sein kann. Und hier haben wir schon Dinge, wo sie vorher dran beteiligt war. Sie war an diesem Standard beteiligt. Das ist eine der amerikanischen Standardisierungsbehörden, die auch nur für Überwachung zuständig ist, also die LAES. Lawfully authorized electronic surveillance. Die haben für die Akronyme oftmals verschiedene Interpretationen. Das ist praktisch das Gegenstück. Jetzt habe ich mal nachgeschaut, was mit der Firma Tridair Works ist, woher die Kohle hat. Sie haben ungefähr 15 Mitarbeiter, wir haben sie auf zwei sozialen Netzwerken gefunden, zeige ich Ihnen gleich, hat der John Young auf einer anderen Page illustriert, Krypton, und damit hat sie sich beschäftigt. Zuerst ging es mal um Voice over IP Surveillance in CDMA 2000 Netzen, also das ist das Pendant zu unseren UMTS-Datennetzen. Und dann hat es Packet Cable Surveillance gemacht, das ist Kabel-TV-Netzwerke. Und da wird eben auch Voice-over-IP-Telefonie drüber angeboten, wo fängt man die ab, an welchem Punkt greift man die Daten ab und so die üblichen Fragen. Und diese Firma Tridair Works, nachdem die Amerikaner ja sehr ordentlich alles dokumentieren, haben wir mal geguckt, sind die Links? Das müsste noch in Part 2 sein. Schauen wir, ob es da ist. Nein. Dann ist es ganz unten. Wo diese Firma die Kohle her hat? Dass sie ständig irgendwelche Spezialisten stellen. Da ist es. Schauen Sie her. Government Contracts 1. Da sieht man nämlich dann gleich die Listen. Wir konnten nicht alles in dieses eine Dokument packen. Na, kommt es jetzt bald? Ich weiß es auch auswendig. Diese Firma hat 2004 22 Millionen US-Dollar erhalten. Das ist nicht schlecht für eine 15-Mann-Consultant-Firma. Das ist gar nicht schlecht. Und schauen Sie mal. Aha. Ich glaube, ich muss die JavaScripts zulassen. Weil sonst bringt das keine guten Resultate. Es dauert etwas lang, das machen wir nicht. Es sind auf jeden Fall 22 Millionen US-Dollar in diese Firma geflossen und jetzt sollen es noch mehr sein. Ja? Drum of noble and generous spooks. Wissen Sie, von wem Sie das bekommen haben, dieses Geld? Wer dieses gesponsert hat? The Space and Naval Warfare Systems Center. Was haben die bitte mit Lawful Interception von Telefonienetzen zu tun? Relativ wenig. Und die zweite, und es gibt noch eine zweite Contracting Agency, das ist ebenso eine, und jetzt schauen Sie mal, this contract modification was awarded using other than full and open competition. Keine Ausschreibung. Die kriegen das Schönheitswettbewerb. Und jetzt schauen Sie, wer in Zukunft bezahlen wird dafür. Die haben das vorfinanziert, die Militärs. The FBI intends to negotiate, das Neue, ja? A sole source contract with a total small business. Das ist 3D Airworks. Da. 33 Millionen Dollar für die nächsten paar Jahre. Zu unserem Wissensstand nach ist 3D Airworks die einzige Organisation, die das Personal stellen kann, das sich mit den CALEA Requirements auskennt. Pfoh, das ist aber schwach. Nur 15 Amerikaner kennen sich damit aus. Was sind denn das für Deppen beim FBI? Es kann doch nicht sein, dass es nur 15 Spezialisten in den USA gibt, die ein Standardisierungsdokument interpretieren können. Das kann ja sogar teilweise ich. A sole source contract. Bitte?
Da sieht man, dass der Dollar abgestürzt ist.
Ja, sieht so aus. Der sieht so aus. Und jetzt schauen Sie sich mal an, wo diese Firma residiert. Hier. Das ist die Adresse dieser Firma, die im US-Firmenbuch steht. Ein Einfamilienwohnhaus. Und sie hat aber noch, das ist in Reston, Virginia. Dort haben sie offenbar nur ihre Post, ihren Postkasten. Und hier ist die Adresse, die im Whois steht. Das da ist der FBI CALEA Implementation Unit. Das hat alles John zusammengestellt. Ich wäre nicht zusammenkommen. Ich habe innerhalb kürzester Zeit diese dreiteilige Serie auf Englisch geschrieben. So in der Freizeit. Und er hat mir halt unheimlich geholfen mit Bildern und allem. Ja, und weil ich gerade von ihm rede, heute reden alle vom WikiLeaks. John macht das seit 1996. Ich glaube, das hat einen Applaus verdient. Tja, ich zeige Ihnen noch zum Abschluss so einen kleinen Ausblick, wer da aller noch dran beteiligt ist, indem wir uns ein klein bisschen nur einem der, die habe ich hier drin, der Liaison Reports widmen. Ja, ja, danke. Die Maus mag irgendwie überhaupt nicht auf dem Weißen da. Schauen Sie, das ist das Logo von TCLI. Ein Adler, der Buchstaben umschmeißt. Peter van der Arendt von Vodafone ist der Vorsitzende. Der sitzt in, sowohl im übergeordneten technischen Komitee wie in der zugehörigen Arbeitsgruppe und ist dort der Obermacher-Check. Wenn wir dazukommen, suche ich noch geschwind ein Foto von dem raus. Sehen Sie ein sehr interessantes Walross. Ja, sieht wirklich so aus. Liaison Report heißt, die Liaison Officers, die reisen von Arbeitsgruppe zu Arbeitsgruppe, um zu schauen, was tun die anderen und abzugleichen, was machen die für eventuell falsch, was können wir daraus lernen, wie können wir in gemischten Netzen zusammenarbeiten und so weiter. Und da schauen wir mal kurz durch. Lawful Interception Requirements, die Anforderungen der Bedarfsträger. Architectural Reports, Handover Specifications, ASN1, Object Identifiers, ASN1, das ist ganz verkürzt verglichen, denen ihr XML. sehr kompliziert. Ja, das, was sie alles machen. Schauen Sie, interessanterweise haben Sie als allererstes 1997 das Tetra-System, das die Cops selber benutzen, überwachungstauglich gemacht. Wissen Sie, wer das braucht? Die Militärs, deswegen haben Sie es als erstes gemacht. Die müssen, die Security-Party muss Full Control über alle Kommunikation haben. Also haben Sie das Ding, was Sie selber benutzen, als erstes mit einem Interception-Interface versehen. Dass natürlich im Zweifelsfall genau das angegriffen wird, das ist auch klar. So, dann haben Sie ein Problem mit Dynamic Triggering. Da haben Sie bei, das ist Call Content. Offenbar können die mit ihren Setups nicht so schnell umschalten, wenn sie im einen Kanal sagen, okay, das Command geben, ab jetzt wird das Gespräch aufgezeichnet, geht's nicht sofort. Weil es noch durch ein paar Phasen durchlaufen muss und dann verpassen sie Teile des Gesprächs und das wollen sie durch Änderungen der also des technischen Setups ein bisschen in den Griff kriegen. Da schauen Sie hier, geht es um Data Retention, wie weit das jetzt, da haben wir das Integrated Multimedia Subsystem. Ich finde das so lustig. Integrated. So. Da ist aber wenig drinnen. Da ist wenig drinnen. Normalerweise sind da immer viel größer geworden. Ich mache noch eines auf, dass Sie sehen, wie die anderen Arbeitsgruppen heißen, mit denen die kommunizieren. Das glauben Sie gar nicht, wie viel das sind. Haben wir da noch irgendeinen? Da haben wir noch einen. Das ist der von Berlin, der ist etwas ausführlicher. Auch nicht wirklich. Ah. Ja, da hat es offenbar nicht sehr viel. Hier sehen wir wenigstens, wann Sie sich als nächstes Mal treffen. In Australien. Sie treffen sich immer. Das ist, schauen Sie, im Winter ist immer Rom, Australien. Sonst treffen Sie sich gerne in Orlando oder in Nizza. Immer dort, wo es schön warm ist. Und da tagen die dann 3 Tage, müssen sich natürlich zum Teil ihre kasteien, weil sie ihrem Kerngeschäft des Spionieren nicht nachgehen dürfen dort. Sie dürfen nur drüber reden, wie man es optimieren kann. Aber sie dürfen es nicht praktisch machen. Das heißt, es sind also auch Tage der Askese für diese Menschen. Das wäre so einer der typischen Punkte gewesen, wo ich dann ins Publikum schaue, wer nimmt übel? Tja, das ist der Stand. Chinesische Verhältnisse, Leute. All das wird auch das deutsche Data Retention Interface können. Es müssen nur 4/5 der Funktionen abgedreht werden. Na super. Man leistet sich die Kohle, entwickelt so ein schweineteures Ding, holt sich aus Thailand US-Oberleutnants, die das durchdrücken, und dann wird etwas umgesetzt, was in keinem einzigen europäischen Land wirklich legal anzuwenden ist, mit der sicheren Ausnahme von England und Frankreich. Ich sage Ihnen Vergleichszahlen. Das ETSI-Interface in seiner Version 2.1.1, das ist ganz das normale Telefonüberwachen durch einen Gerichtsbeschluss ausgelöste Telefonüberwachung samt Erfassung der Verkehrsdaten. Das 4 österreichische Telefonieanbieter das in ihren Netzen umgesetzt haben, allein das, und das ist eine Technologie, die sehr nahe an den Circuit Switch Networks dran ist, Also die denen sehr entgegenkommt, da ist noch kein TCP/IP dabei. Mit dem haben sie ihre Liebe not. Ja? Das wird viel teurer noch. Das hat in Österreich 25 Millionen Euro gekostet, Leute. Österreich ist Bayern mit weniger Leuten. Und der jetzige Stand der Implementation der Vorratsdatenspeicherung in Österreich ist, erstens, es gibt noch kein Gesetz. Zweitens, es gibt so schnell noch kein Gesetz, weil es eigentlich niemand will bei uns, außer die Frau Innenminister und ein paar Bullen. Drittens braucht es danach noch eine Verordnung, wie das technisch umzusetzen ist. Und viertens hat das Verkehrsministerium bei uns, dass das überhaupt nicht mag. Das ist denen unsympathisch dort. Unser jetziger Bundeskanzler war vorher Verkehrsminister und da ist schon nichts weitergegangen bei diesen Etze-Geschichten. Das wurde österreichisch behandelt. Schubladisieren Sie es erstmal. Und jetzt werden wir dauernd gerügt von der EU und dann, wie gesagt, ui, und jetzt wird das und bald gibt's Bußgelder. Einen Scheiß gibt's, Leute. Gegen Österreich laufen 50 Vertragsverletzungsverfahren. Das kommt doch bitte auf Verfahren 51 nicht an. Und wissen Sie, was wir uns leisten? Wir leisten uns seit 5 Jahren ein Vertragsverletzungsverfahren, weil unsere Datenschutzbehörde nicht unabhängig ist. Es wird Klage vor dem EuGH jetzt erhoben gegen die Republik Österreich. Das leistet man sich, aber das nicht, versteht niemand bei uns. Verstehen wenige Leute. Sagen wir die Frau Innenminister und 6 Cops. Das sind die, die immer wieder davon anfangen. Alle anderen sagen, na geh so teuer, das tun wir nicht. Der jetzige Stand der Dinge ist, das Verkehrsministerium hat einen völlig ungewöhnlichen Schritt bei uns getan. Das war auch irgendwie auch eine österreichische Lösung. Man hat das Ludwig-Boltzmann-Institut für Menschenrechte mit einer Lösung der Umsetzung beauftragt. Deren Bericht liegt jetzt vor und da steht drinnen in der Präambel, eigentlich sind wir der Überzeugung, dass diese EU-Richtlinie in keiner Weise so umgesetzt werden kann, dass sie der österreichischen Verfassung nicht widerspricht. Das steht drinnen. Und dann steht drinnen, wir haben, da es der politische Wille ist, das umzusetzen, versucht, eine möglichst grundgerechtskonforme Umsetzungsmöglichkeit zu finden, aber unserer Meinung entspricht das nicht dem Grundgesetz. Aha. Und da haben sie zum Beispiel reingeschrieben, keine zentrale Speicherung der Daten. Speicherung der Daten nur bei den Providern. Zugriff nur bei Delikten, die mit mindestens 3 Jahre Haft bedroht sind. Also nichts Fileshares. Copyright Mafia, no, no. Und viertens, es wird nicht das Etze-Interface benutzt, sondern die benötigten Daten werden im CSV-Format geliefert. Es gibt kein Pull-Verfahren, sondern Push-Verfahren. Und da kriegen sie halt CSV zu fressen. Na? Gibt nicht immer Schnitzel. Da alle gerade gut aufgelegt sind, möchte ich zum Schluss meines Vortrags kommen. Sehr gerne nehme ich natürlich jede Frage auf, die Sie haben, oder jeden Schmäh, der da aus dem Publikum kommt, und möchte mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Geduld bedanken. Danke.
Stresstest?
Ja, ich würde mal gerne wissen, inwieweit, also wir haben in Deutschland ja diese SINA-Boxen, das sind so Blackboxen, die bei Providern stehen müssen, die mehr als 1000 Kunden haben, glaube ich. Ich, nö. Ich wollte mal wissen, inwieweit dieses Etsy-Interface die SINA-Boxen ersetzt, ob das da irgendwelche Überschneidungen gibt. Weil das ist ja eine Infrastruktur, die schon besteht und die eigentlich weiterverwendet wird.
Diese Lösung wollten Sie bei uns, diese Lösung mit diesen komischen Boxen, wollten Sie bei uns aufmachen. Da sind Sie entsetzlich gegen die Wand gefahren, weil ich hatte 2 Tage nach diesem Geheimtreffen 3 Leute, die mir haarklein geschildert haben, wie der Abend gelaufen ist. Ich hatte alle Teilnehmer, ich hatte ihre Handynummern, auch von denen aus dem Ministerium, und hatte Originaltöne, was auf der Bühne lief. Ich konnte also Fly-on-the-Wall-Reporting machen, wie man das nennt. Und die Aussage der Mobilcom, das ist die Tochter des Incumbents Telekom, dass wie sie daherkamen, also wir hängen dann diese Kiste bei ihnen ins Netz. Ich nehme an, dass das genau dasselbe Konzept, weil alles, was jeden Fehler, den Deutschland macht, versucht Österreich sofort nachzumachen. Das ging dann, das wurde irgendwie an die Wand gefahren. Das war die reichweitenstärkste Geschichte des Jahres 2008 bei uns auf der Website. Und die Kernaussage der Betroffenen dabei war, ach so, eine Frickelkisten kommt mir nicht ins Netz, eine.
Ja, vielen Dank.
Sonst noch irgendwelche Fragen oder können wir zum gemütlichen Teil des Abends übergehen?
Frage, ist das an? Okay. Du hast vorhin gesagt, als dann irgendwann plötzlich im Klartext drin stand in den Teilnehmerlisten, dass die vom Geheimdienst sind, hast du daraus geschlossen, dass die da angefangen haben, ihre Hardcore-Leute hinzuschicken? Kann das nicht einfach auch nur heißen, dass die offener damit umgehen, dass die vom Dienst sind und die gleichen Leute im Prinzip vorher schon da saßen oder die gleiche Liga?
Ich kann es nicht ausschließen. Einer von denen ist garantiert, dieser Mann von Pitz, dieser Holländer, der war als Department of Justice am Anfang drinnen, aber die anderen waren, würde ich mal sagen, sowas vom Kaliber dieser Lady war bis dahin nicht drinnen. Und es waren auch nicht solche Firmen dran beteiligt, wie die, die ich Ihnen gezeigt habe, sondern das war alles irgendwie Wirtschaftsministerium und Telekom-Regulator. Es wird gemischt gewesen sein. Nur jetzt ist es ganz offen und es sind auf jeden Fall mehr offene und offen deklarierte und Leute mit deutlich engeren Kontakten zu den Militärs als vorher. Das ist amtlich. Aber es ist nicht so, dass vorher keine von denen drinnen waren.
Darf ich eine Nachfrage stellen?
Ja, klar.
Habt ihr euch alle dieser beteiligten Leute, von denen man es weiß, schon so genau angeguckt wie die Lady oder könnte man da noch helfen?
Da können alle mithelfen. Okay. Erstens brauche ich Mitgliederlisten vom technischen Komitee LI. Warten Sie, ich muss ja noch, um Gottes Willen, ich habe das Wichtigste vergessen, die letzte.
Was ist denn los?
Spannung.
Test. Geht? Ja, passt. Ich muss Ihnen noch die letzte Seite meines Vortrags zeigen, damit Sie wissen, wie Sie mit mir in Kontakt treten. Hier ist am einfachsten, da finden Sie alle Kontaktdaten. So finden Sie meinen Schlüssel und gleich meine E-Mail mit. Ah, die steht eh schon. Wie gesagt, was gebraucht wird, ist erstens mehr Informationen über die Leute, die da drinnen vorkommen. Sie finden auch hier Links zu allen Teilen, die ich hier vorgetragen habe. Es ist alles verlinkt auf der Investigativia-Page und auch auf der Front-Page. Also Sie finden alle 3 Stories von Kryptom dort. Sie finden meine Kontaktdaten. Und was gebraucht wird, ist Hintergrundinformationen natürlich über die Leute, von denen es bereits Listen gibt auf Kryptom. Was ich noch bräuchte, ist, was im technischen Komitee LI drinnen abgeht. Das würde mich schon sehr interessieren, aber es ist wirklich nicht einfach, an diese Daten zu kommen, weil, rechnen Sie sich aus, wenn schon in der Gruppe, die offen auftritt, fast ein Drittel Geheimdienstler drinnen sind, na, was glauben Sie dann, wie viel in der Gruppe?
Okay.
Ja, okay. Das, Sie können sich vorstellen, wie viel dann da drinnen sitzen in der Gruppe, die nicht sagt, wer sie sind. Und das wäre natürlich schon interessant, da ein bisschen rauszufinden. Ich weiß es von gut einem halben Dutzend Leute, dass sie Mitglieder sind, aber das sagt mir nicht, wer das alles ist. Und eines muss ich schon noch relativieren. Das, was wir hier an Attendees List hatten, wer garantiert uns bitte, dass nur diese Leute dort waren? Das sagt uns niemand. Das sind nur die Leute, die zu Protokoll genommen wurden. Es ist überhaupt nicht ausgeschlossen, dass da andere dort waren, die halt, wir sind auch von einer Agency, mal auch ein bisschen zugehört haben oder das eine oder andere Argument mitgebracht haben. Das ist nicht auszuschließen. Also nachsetzen kann man da schon ziemlich gut. Ich meine, Sie sind hier in Deutschland, das sind schon einmal allein drei Mann aus der Regulationsbehörde. Das sind einfach viele. Wenn die anderen nur einen schicken maximal oder gar niemand und Deutschland braucht gleich drei. Ich meine, so ordnungswütig sind die Deutschen auch wieder nicht. Okay, noch weitere Fragen? Sonst bin ich eh irgendwo draußen, wo es Bier und Rauchwaren gibt zu finden. Also Sie können gern dort weiterreden.
Okay, das war's. Wir sagen danke, Erich.